Vielen Dank für die schöne Musik. So unterschiedliche Stücke. Das erste beruht auf einem Intervall. La ra da ra hero 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 fallende Sekunde. Das ist ein Fundamentalintervall, das drückt Trauer aus, Leiden, Verlangen. Und das andere Stück ist mir ein Klangbeispiel, Klangzauber, wunderbar. Und was für ein Kontrast, wir haben in dem Lied gesungen, Nummer 5, dieses wunderbare Lied, fängt mit einer Oktave an, ein sehr wagehalsiger Anfangen. Stimm unseren Gott ein Lob, ho, 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 ist nicht sehr singbar, aber sehr, sehr viel Kraft. Und die Oktave bedeutet immer alles, alle acht Töne. Wunderbar Kraft in diesem Lied. Und was haben wir gesungen? Lob Gott und rühmet alle Zeit seine großen Wunderwerke. Kein Tag ist wohl mehr geeignet, ihm zu loben als die Weihnachtszeit. Denn der größte Wunder haben wir gesungen in der dritten Strophe. Lobt Gott, er gab uns seinen Sohn. Erster Wunder, dass er dann überhaupt gab. Zweiter Wunder, der für uns gestorben ist. Unsere Welt ist voller Wunder. Und ich glaube, wir sollten heute ein bisschen nachdenken über diese Wunder. Wunder, das ist nicht dasselbe wie Zauberei. Das ist mehr so ein Taschenspieler. Und mit Recht sind wir da ein bisschen skeptisch. Aber es ist anders mit den Wundern in der Bibel. Die Evangelien erzählen viel von Wunder. Und dort, trotzdem ist da nur ein kleiner Bruchteil von den Wundern, die Jesus getan hat. Erinnert euch den letzten Vers von dem Johannes-Evangelium. Wollen wir zusammen lesen. Den letzten Vers im Johannes-Evangelium. Er schließt seinen Bericht mit diesen Worten. Es sind auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. So sie aber sollten eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Ganz überraschender Vers, das klingt so heimatlich plötzlich. Aber das ist wahr. Und ich wundere mich oft, wie waren diese Wunderwerke, die er gemacht hat, die nicht in der Bibel stehen? Was hat er da gemacht? Die Wunder waren ein Segen, aber die waren auch ein Problem. Denn man hat die Wunder auch falsch gedeutet. Erinnert euch an diese Wunder auf dem Berg, wo er die 5000 Menschen gespeist hat. Mit 5 Brote und 2 Fische. Warum 5 plus 2? Ja, 5 plus 2 ist 7. Das ist eine wichtige Zahl. Und es wurde übrig 12 Körbe, wichtige Zahl. 12 ist nicht irgendeine Zahl, die 12 Stämme Israels. Also ein bisschen Gedanken gut gibt es auch eingewoben hier in diese Wundergeschichte. Aber was haben die Menschen gemacht? Ja, die waren natürlich dankbar. Die wurden satt ohne Arbeiten. Und die wollten dann Jesus zum König machen. Wenn er unser König wird, dann brauchen wir gar nicht mehr zu arbeiten. Dann können wir das Leben genießen, essen und fressen und das ist wunderbar. Und Jesus hat da geflüchtet sogar. Ich will euch nicht mit ihm euch zu tun haben, ihr flüchtet alleine auf dem Berg. Die Wunder kann man auch falsch deuten. Man könnte für die eigene Bequemlichkeit einsetzen, als Zauberei. Das ist nicht der Sinn von den biblischen Wundern. Und ich wundere mich, welche Wunder hat Johannes und die anderen Evangelisten ausgewählt, die wirklich in der Bibel passen, besonders gut. Ja, erstens müsste das Wunder sein, die eine akute Situation entsprechen, ein Bedarf. Ein kranker Mensch, hungrige Menschen, das ist das Erste. Retten aus dem Not. Aber das Zweite ist ebenso wichtig. Das muss eine Lehre daraus gezogen werden können, von diesen Wundern. Ich habe einmal eine Übersicht gemacht, für mich selbst nur vom Studium, wieder die Wundern Jesu durchgelesen in den Evangelien. Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, etwas, was ich natürlich immer gelesen habe, aber nicht so richtig gemerkt habe. Nach vielen Wundern steht das, aber es war Sabbat an dem Tag. Er hat also die Wunder nicht nur gemacht, um den Menschen zu helfen, sondern diese Pharisäer zu sagen, ihr habt den Sabbat falsch gedeutet. Am Sabbat soll man Gutes tun, soll man den Menschen helfen, den Menschen die biblische Botschaft zu bringen. Und der Sabbat ist nicht da, wo hast du schon 10 Minuten nach 6 noch gearbeitet? Du passt nicht zu uns. Die pharisäische Einstellung, das war nicht, was Jesus wollte. Er hat bewusst viele diese Wunder gemacht am Sabbat. Denn er wusste, die Pharisäer möchten das nicht. Und er möchte tun, was die Pharisäer wollten. Das war die einzige Gruppe in der Bibel, wo er sehr scharf gewesen bin. Das waren die Pharisäer, die religiösen Spezialisten, die immer dachten, wir wissen es besser. Und ihr müsst wachen wie wir, sonst sind sie nicht gute Menschen. Das hat Jesus Wut ausgereizt. Nein, er hat immer mit den Wundern auch zweite, dritte, vierte Gedanken eingewoben. Und das ist ganz interessant, diesen Gedanken zu versuchen, ein bisschen nachzugeben. Machen wir noch ein bisschen Nachdenken über dieses Wunder auf dem Berg mit der Bespeisung von den 5000 Männern. Ja, eine patriarchalische Gesellschaft. Wie viele Frauen dabei, wird nicht gesagt. Wie viele Kinder da waren, wird auch nicht gesagt. Auch eine Menge solcher Menschen waren da. Vielleicht waren das 10.000 Leute. Und wie konnte er das mit 5 Körbe, 5 Brote und 2 Fische satt machen? Ja, das begreifen wir überhaupt nicht. Aber die Lehre von dieses Wunder können wir mehr begreifen. Und wenn wir dieses Wunder von der Bespeisung im Johannesevangelium lesen, das ist Kapitel 6, da ist es etwa 10 Verse. Aber da folgen 30 Verse, wo er dieses Wunder deutet, selbst. Denn sogar die Jünger haben das nicht richtig verstanden. Die Jünger hatten dieses große Privilegium, mit Gott zu wandern, 3,5 Jahre, aber haben doch nicht richtig kapiert, worum es geht. Ihr wisst doch, was die getan haben am Abend vor der Kreuzigung. Da haben sie das fast darüber gefreut, in gewissem Sinne, denn wenn Jesus gestorben ist und in sein Reich kommen, dann dürfen wir vielleicht eine gute Position an seiner Seite haben. Und die haben sich sogar gestritten. Darf ich zu deiner Rechten sitzen und er zu seinem Linken? Wer ist der Größte? Darüber haben sie sich gestritten, am Abend vor der Kreuzigung. Sie haben gar nichts verstanden von seiner Mission. Sie haben ihn bewundert. Sie haben vieles gelernt, aber der wirkliche Botschaft haben sie nicht verstanden. Das Gottesreich ist inwendig in euch. Und Gottesreich ist da, wo Jesus ist, wo der Gedanke an Gott da ist. In 30 Versen sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und die, die daran essen, werden nie hungrig werden. Ja, wie kann man sowas verstehen? Na, wir haben 2000 Jahre darüber meditieren können, aber wir sollen uns nicht auf die Brüste schlagen und sagen, wir wissen es. Man kann die Jünger verstehen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Kann man Jesus essen? Scheußliche Gedanke. Mein Blut trinken? Scheußliche Gedanke. Man muss das geistlich verstehen. Und das ist nicht immer so leicht. Es gibt auch ein Wunder danach, nach dieser Geschichte auf dem Berg. Die Jünger sind im Schiff gestiegen, um rüber zu Kapernaum zu fahren in der Nacht. Jesus hat Instruktionen gegeben, tun das. Aber selbst ist er alleine gegangen zu beten, er müsste alleine sein und diese 5.000, 10.000 Menschen einmal zur Seite lassen. Er braucht Zeit für sich selbst. Und er möchte nicht in Versuchung kommen, dass die ihn zum König machen. Ah, jetzt bin ich König. Diese Gedanke fällt ihm gar nicht ein. Und was passiert dann in der Nacht? Ja, das berichtet auch die Evangelien. Und dies ist eine sehr wichtige Geschichte wahrscheinlich, denn alle vier Evangelisten berichten von diesem Wunder auf dem Berge. Und drei davon auch von dieser Geschichte, was in der Nacht passierte. Und diesen Text sollen wir vielleicht auch zusammen lesen. Das steht in Matthäus, das ist das 14. Kapitel. Es heißt in Vers 25, ich lese drei Verse. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Ein Wunder. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Jesus ein Gespenst? Seine Jünger denken, Jesus ist ein Gespenst? Und sie schrien vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiß mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus trat auf dem Schiff und ging auf dem Wasser, dass er zu Jesus käme. Und er sah aber einen starken Wind, da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir. Jesus aber reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, o du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Eine fantastische Geschichte. Auch eine sehr unique Geschichte, denn dieses Wunder hat ja eigentlich keinen Grund. Es war nicht nötig, dass er auf dem Schiff, auf dem Meer wandelte zu den Jüngern. Er konnte auch plötzlich im Boot erscheinen. Aber die Lehre, die man daraus ziehen kann, muss man vielleicht suchen und kommt dann zu erstaunlichen Ergebnissen. Die Jünger, wenn alle im Boot geblieben sind, und nicht zu Jesus gekommen, dann wäre Jesus ein Gespenst geblieben. Nur wenn man zu Jesus kommt und die Herausforderung annimmt, dann wird Jesus zu Gott. Ihr wisst, sehr oft wird die Kirche, die Gemeinde, mit einem Schiff verglichen. Sogar in der Architektur. Ein Kirchenschiff hat drei Schiffe oder vier Schiffe oder fünf, vier nicht so oft, aber fünf Schiffe. Das Kirchenschiff ist ein Symbol für das Boot, wo die Gemeinde sich versammelt, wo Jesus der Steuermann ist und der Herr ist. Die Jünger waren im Schiffe, das war der richtige Ort für die Jünger. Aber Jesus erschien noch außerhalb des Schiffes. Das haben die Jünger nicht richtig so akzeptiert. Er gehört doch im Schiff bei uns, nicht da draußen in der Welt. Das Meer ist ein Symbol für die Welt. Wenn das Meer tobt, das ist ein Symbol, dass die Völker machen Krieg und wühlen sich auf gegeneinander. Das Meer ist ein Symbol von der Welt. Und Jesus ist in der Welt. Die Jünger sind im Schiff und denken, Jesus gehört noch zu uns, nicht da draußen. Ich bin überzeugt, dass Jesus Gott in allen Formen, auch außerhalb der Gemeinde, in der Welt erscheint. Und wir tun gut, ihn auch dort nicht zu leugnen. Petrus war der Einzige, der den Mut hat, Jesus in der Welt zu begegnen. Das hat ihm beinahe das Leben gekostet. Er ist angefangen zu sinken, aber Jesus hat ihm geholfen. Und dieses Erlebnis hat sicher Petrus sein ganzes Leben gefolgt. Vielleicht besonders an der Stunde in Gethsemane. Jesus hat ihm gesagt, auch wenn er vorher ihnen gesagt hat, niemals werde ich dich verlassen, auch wenn alle anderen dich verlassen, ich werde dich nie verlassen. Und Jesus sagt, pass mal auf, ehe der Hahn dreimal gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnen. Das dachte Petrus, ja, Jesus spinnt, ich weiß, ich gehöre zu ihm. Aber wir lesen in der Schrift, was passiert ist. Dreimal hatte Jesus verloren. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Alle sind geflohen. Auch Petrus hat ihn verneint. Und wenn da der Hahn kräht, was hat er da empfunden? Das können wir uns nur vorstellen. Es heißt in der Schrift, und er ging raus und weinte bitterlich. So ein paar Worte nur. Aber wenn man das einmal gehört hat, in der Matthäus-Passion von Bach oder in der Johannes-Passion, wo diese Geschichte erzählt wird, und wenn der Evangelist dann singt, natürlich viel schöner, aber in dieser Art, dann versteht man, wie er völlig zerknirscht ist. Völlig, er hat das getan, was er nicht wollte. Eine enorme Krise kommt in ihn rauf. Es gab einen anderen, der Jesus verleugnet hat, und wie? Der Judas. Und was hat er gemacht? Er hat sich aufgehängt. Petrus war auch ein Selbstmordkandidat in dieser Stunde, bin ich überzeugt. Aber er dachte zurück an diese Erfahrung. Er ist zu Jesus gegangen auf dem Meer und Jesus hat ihm geholfen in der Krise. Und wenn er das getan hat, dann war er überzeugt, es lohnt sich weiterzuleben und Jesus zu trauen. Diese Geschichte hat auch eine besondere Bedeutung für Petrus. Das ist leicht zu verstehen. Man kann sich einbilden, viele Gedanken darüber machen. Aber für uns, wo soll ich jetzt anfangen? Lasst uns ein paar Verse lesen im Psalm 139. Vielleicht erst und dann werde ich ein bisschen mehr persönlich werden. Ihr kennt diesen Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wisst. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe mich gen Himmel, so bist du da. Bett ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Das ist natürlich Bildsprache. Jesus ist nicht in der Hölle, wenn es überhaupt eine Hölle gibt. Hölle ist ein Symbol für den Tod, für Todesstunde, für große Probleme, für die Verzweiflung, die der Mensch überfällt, wenn er über sein Schicksal denkt. Man kann für Gott nicht fliehen. Er ist überall. Es gibt Leute, die so gedacht haben und so von der Kirchengemeinde ausgeworfen sind. Du bist ein Pantheist. Na, dann mach doch, was doch in der Bibel steht. Gott ist überall. Vielleicht nicht in dem Baum oder in dem Stein oder im Gebirge, aber er ist überall, er ist Geist. Er ist kein Pantheist, wenn war David ein Pantheist. Gott ist überall, wir können nun nicht von ihm fliehen. Und er erscheint auch möglicherweise überall. Er kann uns begegnen wie ein Kind, neugeborenes Kind. Er erscheint für uns in der Natur. Das sagt Paulus in dem ersten Kapitel des Römerbriefs. Die Menschen sind ohne, die können nicht entfliehen, denn Gott ist er sichtbar in seinen Werken. In der Natur kann man ihn Gott erleben. Man kann ihn die ganze Schöpfung erleben, auch in der Nachschöpfung. Man kann ihn erleben in der Musik. Man kann ihn erleben in der Kunst, in der Literatur. Überall, alles wendet Jesus an, um uns einzufangen und unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Nicht nur in der Gemeinde, vor allem in der Gemeinde. Da ist unsere Heimat. Es ist kein, darüber brauchen wir uns nicht zu diskutieren. Da ist, wo wir zu Hause sind. Aber er erscheint auch anderswo. Ich denke an ein paar Beispiele. Der große Theologe Paul Tillich war evangelischer Pfarrer, junger Mann. Und im Ersten Weltkrieg wurde er kommandiert zur Westfront. Täglich musste er den Soldaten versuchen zu trösten, wenn sie schwere Wunde hatten. Täglich starben so viele Soldaten, er musste die Kameraden trösten. Es war sicher keine leichte Zeit für einen Seelsorger an der Westfront. So ging er an einem Wochenende in der Feldbücherei von der Truppe. Wenige Bücher, alle wohl angewandt, geschmutzt, von vielen Menschen in schweren Umständen. Und da hat er ein Bild von Botticelli gesehen, ein Bild von Maria. Und das hat ihn so beeindruckt. Das gab ihm so, es gibt doch eine Friede und eine Schönheit bei Gott auch, nicht nur diese furchtbaren Erlebnisse an der Front. Und als er ein Wochenende zu Hause in Berlin sein konnte, ging er sofort zum Nationalmuseum und hat dieses Bild in Natur gesehen. Das hat sein Leben verändert. Er war schon Pfarrer, aber er brauchte einen Neustart, ein Bild hat ihm geholfen. Ich denke an ein Beispiel, vielleicht näher an uns. Ihr kennt alle Cliff Goldstein, der unsere Sabbatschullektion redigiert. Er hat erzählt in einem Artikel in der Adventist Review, wie er einen Tag einen kleinen Unfall hatte, sehr banal. Er hat seinen Hund spazieren gegangen und der Hund ist ausgerissen und er hat seinen kleinen Finger gebrochen. Und er musste ins Hospital und konnte nicht wegreisen, was er geplant hatte. Er musste im Hospital 3 Tage bleiben, lag da alleine im Bett, hat Kopfhörer angemacht und ein bisschen die Zeit genutzt. Und was hat er gehört? Brahms Symphony No. 2, Opus 73, D Major. So steht das in dieser Artikel in Adventist Review. Überschrift, Brahms Symphony No. 2, Opus 73, D Major. Und er erzählt, diese Musik hat mein Leben verändert. Das war nur 5 Jahre her. Seitdem glaubt er noch mehr an Gott. Denn wenn so eine Musik möglich ist, das kann nicht von Zufall, das kann nicht ein Mensch nur runtersetzen und etwas unterschreiben, ohne eine göttliche Einbegebung. Das war so sein Gefühl. Auch Musik, auch in einer Sinfonie von Brahms kann Gott sich offenbaren und den Menschen zu seinem Ziel führen. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich einen Abend, als ich Chef von dem dänischen Nationalorchester war. Beim Publikum waren, wir spielten ein Klavierkonzert von Beethoven und eine Symphonie von Sibelius. Das habe ich gut in Erinnerung. Und im Publikum war ein Prediger, den ich ein bisschen kannte. Ich hatte ihn früher gehört, als ich im Jugendkongress war in London. Es war in 1947, sehr lange her. Und da war der Hauptprediger Bruder Aitken, G.G. Aitken. Der wurde später President of the South American Division. Er war im Konzert auf Urlaub und wollte Freunde in Kopenhagen treffen. Und er kam zu mir nach dem Konzert, nahm beide meine Hände und sagte, Bruder, so nahe an Gott bin ich in 30 Jahren nicht gewesen. Bei einer Sinfonie von Sibelius. Sibelius war gar nicht Christ. Er war eine hochnobel, feine Person, aber er war kein bekennender Christ. Aber die Musik war für ihn heilig. Und durch diese Musik ist auch die Gedanken von Bruder Aitken auf Jesus gerichtet. Jesus kann sich überall erscheinen, in jede Gelegenheit. Und dazu möchte ich euch ermuntern, da nicht zu misstrauisch sein von was außerhalb der Gemeinde geschieht. Gemeinde ist unser Zuhause. Da fühlen wir uns wohl mit unseren Geschwistern. Da können wir jeden Sabbat und jede Gelegenheit auch mit Gott reden und ihn preisen. Das ist alles wunderbar. Aber nicht nur da. Wir müssen täglich leben in der Welt. Und da kann Gott sich auch zeigen. Ich denke manchmal zurück an meinem Leben. Ich bin jetzt ein alter Herr, hat fast getrippt hier an der Stufe. Aber ich war nur noch ganz frisch. Und wenn ich auf mein Leben zurückdenke, sehe ich eine Führung, die ich von vorne her nicht gesehen habe. Nur im Nachhinein, wenn man nachdenkt, kann man das sehen. Das heißt so schön bei Kierkegaard, der dänische Philosoph, der eigentlich ein Prediger war. Er nennt, das Leben kann nur rückwärts verstanden werden, aber es muss ja vorwärts gelebt werden. Und gelebt werden muss von einem Christen, muss denn in der Glaube gelebt werden. Und mit der Glaube muss man auch Risiken eingehen. Man muss auch Gott prüfen. Man muss ihm begegnen, auch in der Welt. Als ich angefangen habe, ein junger Mann in Stockholm, Musik zu studieren, haben viele gedacht, das ist jetzt sehr tragisch. Dieser ziemlich versprechende junge Mann, jetzt ist er verloren. Jetzt geht er auf die Musikhochschule, dann wird er eingebildet und dann kommt er nie mehr in die Gemeinde. Fehlanzeige. Wer sich mit Gott einlässt, kann auch weite Zirkel ziehen um Jesus herum. Das heißt so schön in einem Spruch von der Meister Eckhart, ein mittelalterlicher Mystiker: Wer fast verankert an dem Zentrum ist, kann weite Zirkel sehen. So ist das. Wenn man wenig Verankerung hat, wenn man in der Gemeinde ist, aber nur so gewohnheitsgemäß da gedeiht, wie ein Club, dann ist das gefährlich, so weit wegzukommen. Aber wenn man fast verankert ist, dann kann man weite Zirkel sehen. Ich hatte Glück. Alle Prediger, die in meiner Generation und ein bisschen älter waren, waren Schüler meines Vaters. Sie waren auch Schüler meiner Mutter, denn die müssten ein bisschen Klavier spielen lernen. Denn in die kleine Gemeinde, die sehr gegründet werden, werden keine Organisten sein, die müssten selbst die Lieder spielen können. So gingen sie auf der Missionsschule auch Pflicht im Klavierspiel bei meiner Mutter. Und so haben sie also ein bisschen Musikkultur bekommen. Niemand wurde ein Pianist oder ein Musiker von diesen Predigern, aber die haben ein Gefühl bekommen von auch wertvolle Lieder. Und diese Prediger waren also meine Gemeindeleiter. Es kommt also auch vor, wenn ich angefangen habe zu dirigieren, Sinfoniekonzerte, ich komme am Sabbatmorgen zur Gemeinde, der Prediger begrüßt mich und er sagt: Ah, ich war in deinem Konzert gestern, ich glaube, du hast mehr Leute in deine Versammlungen als ich. Also hat auch ein bisschen Humor, eine sehr wichtige Komponente. Die Pharisäer hatten keinen Humor. Das war nicht in ihrem Welt, kein Humor, keine Gnade. Diese Prediger hatten auch Humor und sie liebten auch die Musik, auch wenn sie keine Musiker waren. Und so empfinde ich, ich bin dem ganzen Leben durch geführt worden von Gott. Das hat mich nur fester gebunden am Zentrum, jedes Mal, dass ich das merke. Am Anfang sagten die Fachleute: Ja, dieser junge Mann, der hat wohl eine gewisse Begabung, aber das ist doch unmöglich. Der probt nicht am Samstag und der trinkt nicht und der geht nicht zu großen Gesellschaften und ist ein trockener Person. Das ist für das Musikbetrieb ein Albtraum. Heute sagen sie das nicht. Heute laden sie mich an, besonders weil ich so bin. Die finden das spannend. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Als ich das erste Mal eingeladen wurde für die Berliner Philharmoniker, das war jetzt lange her, in den 70er Jahren, die letzte Probe war am Sabbat. Und da habe ich gesagt, das kann ich leider nicht machen. Und ich bekam einen sehr freundlichen, aber sehr klaren Brief von der Intendant: Wenn Sie denken, Sie können die Gewohnheiten der Philharmoniker nach Ihrem Wunsch lenken, dann sind Sie falsch am Ort. Haben nie wieder eine Einladung bekommen. Bis in den 90er Jahren bekomme ich jedes Jahr eine Einladung. Ein wunderbares Verhältnis zu den Berliner Philharmoniker und zu den Wiener Philharmoniker. Die haben das akzeptiert. Wenn man fast verankert ist in dem Zentrum, kann man weite Zirkel ziehen. Dafür danke ich Gott heute und immer. Und ich denke oft zurück an diese Erfahrung von Petrus. Seine Mitjünger in der Gemeinde dachten: Jesus in der Welt, ein Gespenst, das stimmt nicht mit was wir von ihm denken. Aber Petrus dachte: Wenn es du bist, heiß mich zu dir zu kommen. Und er wandelte zu Jesus. Das war eine Erfahrung, die er nie vergessen werde. auch wenn das ein bisschen tragisch aussah in der Begegnung, fing an zu sinken. Aber die Jünger, wenn Jesus weitergegangen habe und nicht ins Boot gekommen wäre, wäre Jesus für die in dieser Form nur ein Gespenst. Und das ist tragisch. Wir sollten mit Jesus auch Experimente machen. Es heißt in einem Passus bei Schwester White, das ist im fünften Buch von dem Testimony. Wer interessiert ist, kann ich den Zeilen und auch ansagen. Sie sagt in diesem Passus, was wir jetzt am meisten brauchen, ist eine experimentelle Religion. Nicht eine Gewohnheitsreligion. Das ist gut, das ist gut. Da sollen wir nicht daran rütteln. Aber wir müssen auch weiter raus. Wir müssen weiter und uns erweitern in unser Gedanken und unser Gesichtskreis. Experimental Religion. Man soll sie nicht falsch verstehen. Nicht, dass man soll das prüfen, das prüfen, das prüfen und das und alles Mögliche aus Neugier. Man soll nur Gott auf seinem Wort ernst nehmen und zu ihm kommen, wo er erscheint. Das ist, was ich an eurem Herz geben möchte heute. Nicht so viel Angst zu haben, was draußen in der Welt passiert. Jesus ist auch da wirksam, überall wirksam. Und wir sollen uns da auch nicht Gedanken machen, ihn auch dort aufzusuchen. Er ist besonders wirksam in der Musik, weil die Musik eine besonders geistige Beschäftigung ist. Alle anderen Künste haben auch großen Wert, denn ein Künstler ist eigentlich ein gottverbundener Nachschaffer. Er schafft was, sie schafft was. Der große deutsche Künstler Gerhard Richter hat einmal gesagt, die Kunst ist die schönste Form von Hoffnung. Denn in der Kunst schafft man was in seinem Gedanken. Ja? Und da kann man seine Hoffnungen in eine Form bringen. Wenn man das so versteht, gebe ich Ihnen recht. In der Musik, der eine sehr geistliche Kunst ist, es existiert ja nicht man kann es nicht anfassen. Es gibt zwar eine Partitur mit Noten, aber das ist nicht die Musik. Das ist nur eine Andeutung von was in der Musik. Die Musik ist nur, wenn das klingt. Und das verflüchtet ja immer. Die Note wird gespielt und dann ist es weg. So wie der Geist auch ist. Auch die Musik kann jeden erreichen. Es ist nicht nur für die Sprache verstehen, kann jeder erreichen. Von jeder Hautfarbe, von jeder Sprache ist alles, kann man durch die Musik erreichen. Die Musik haben wir schön in der Gemeinde, in diesem wunderbaren Liederbuch. Da sollte man auskosten und erforschen, die Schätze, die da sind. Diese Kraft. Die Scarlatti-Sonate, Liro, 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 diese Seufzer, Liro, Liro, Liro. Oder wenn diese Sekunde zu einer Terz, die, oh, welches Glück, gibt so ein ruhiges Gefühl. Denken Sie nur an den Wiegenlied von Brahm. Das sind Terzen. Oder die Quarte. Das ist eine willensstarke Intervall. Nicht die, sondern Pompo. Oder eine Quinte. Lohi, lohi. Welches Glück, wenn man diese Spannung empfindet. Es geschieht Wunder jeden Tag. Man muss nur Ohren dafür haben und Augen dafür haben. Ich höre oft so Klagen, warum ist Jesus nicht hier heute und macht Wunder, dass wir seine Kraft erspüren? Die Wunder sind da, man muss nur darauf hören. Die ist da in der Musik, die ist da in der Gottes Worte, die ist da überall. Wir sind so verwöhnt worden mit Eindrücken. Alles laut und groß geschrieben. Und wenn ich auf der Straßenecke warte und die Autos fahren mir vorbei, und dann höre ich bum, 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 bum. Da kann man kein Gefühl mehr für diese Feinheiten empfinden. Zu grob. Man muss sich gewöhnen, die stille Stimme von Gott zu hören. Und dann werden wir glücklich, dann bekommen wir auch mehr Kraft, mit ihm im Alltag zu leben. Gott segne diese Gemeinde und jede Einzelne. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir für die Erfahrungen, die wir in deinem Wort lesen können. Hilf uns davon, die Lehre zu ziehen in unserem eigenen Leben. Hilf uns, in die Zukunft zu schauen, wo du auch bist. Hilf uns, auch neue Wege zu sehen, wo du uns hinführen willst. Wir bitten um deine Segnung und auch in deine Führung für unser persönliches Leben, für unsere Gemeinden, wo sie auch sind. Hilf jeder von uns, dir zu dienen, in der Ecke, wo du uns gestellt hast. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Hilf uns, unser Leben dir zu widmen. Amen.